Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, Gottes Aufruf zur Mission. Gott kann uns manchmal aus unserer Komfortzone herausholen und uns zu seinen Zeugen machen, um die gute Nachricht in der ganzen Welt zu verbreiten. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich in unserer Runde begrüßen. Wir werden zu Abraham ins Alte Testament schauen, wir werden in die Apostelgeschichte, ins Neue Testament schauen. Und bevor wir das machen, möchte ich unsere Runde kurz vorstellen. Ganz rechts von mir Esther und Raphael, Martin und Bojan und ich heiße Hannes. Lasst uns zu Beginn ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir wollen über Mission nachdenken, im Alten Testament, im Neuen Testament und natürlich auch, wie wir das heute machen können. Ich möchte dich bitten, schenk uns deinen Heiligen Geist hier in unserer Gesprächsrunde. Schenk aber diesen Heiligen Geist auch allen, die uns zuhören und zuschauen. Ich bitte dich, segne uns dabei. Amen.
Amen.
Die Lektion führt uns zuerst einmal ins Alte Testament. Schlagt mit mir auf, gleich 1. Mose Kapitel 11. Für mich ein bisschen überraschend kommen wir hier zur Sintflut-Geschichte, die auf den ersten Blick hin ja nicht wirklich mit Mission zu tun hat. Darf ich jemanden von euch bitten, hier diese ersten Verse 1 bis 9 vorzulesen? Die Übersetzung ist egal. 1. Mose Kapitel 11, 1 bis 9. Esther, bist du so lieb? Mhm, vielen Dank.
Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute.
Ich will mich nicht zu lang bei diesem Abschnitt aufhalten, aber ich habe trotzdem ein paar Fragen für euch. Warum wollen die Leute nach der Sintflut hier einen Turm bauen? Was ist so ihre Motivation?
Ja, offensichtlich wollen sie auch zusammenbleiben. Sie haben überhaupt nicht das Bedürfnis, hinauszugehen und deswegen bauen sie diesen Turm, um sich auch einen Namen zu machen und zusammenzubleiben.
Zusammenbleiben, Ehrgeiz spielt natürlich eine Rolle. Was bezwecken Sie mit dem Turm? Warum bauen Sie einen Turm? Warum bauen Sie nicht einen Palast oder irgendwas anderes? Ja? Warum einen Turm?
Naja, bis an den Himmel. Sie wollen irgendwie mit Gott in Kontakt treten oder vielleicht eher irgendwie mit ihm konkurrieren oder auf seine Ebene kommen. Mhm. Sie sind ihnen sehr wichtig, dieses bis an den Himmel.
Also die Begründung hier ist, damit wir uns einen Namen machen. Mhm. Irgendwie drückt das auch ein bisschen Stärke aus. Gemeinsam leisten wir was. Wir sind Gott. Ja, also natürlich denken wir irgendwie auch, ja, der Turm wird vielleicht dann auch verhindern, dass sie in einer weiteren Sintflut umkommen, falls sie Gottes Wort nicht glauben, dass er das nicht mehr bringen wird. Aber es ist schon irgendwie so, wir sind Gott, wir sind was, wir sind stark, wir sind eine Einheit.
Ojan, wolltest du was ergänzen?
Wollte ich das ähnlich sagen.
Interessanterweise ist das ja auch dieses Angebot der Schlange, dieses erste Angebot, möchtest du sein wie Gott? Ja? Und da wieder, die wollen auch wieder, gleich ganz am Anfang die Geschichten. Es ist immer dieses Thema, man möchte auf Gottes Augenhöhe kommen.
Das mit dem einen Namen machen, können wir heute sehr gut verstehen, weil es heute in der Wirtschaft üblich ist, auch den Wert der Marke zu definieren. Der wird ja jetzt von Google oder Apple oder Amazon oder so, heißt es ja immer, wie viel Milliarden ist der Markenwert. Ja, und natürlich geht es da, wer ist der Größte? Und das haben wir hier ansatzweise auch drin, was mit Größe, wie du gesagt hast. Ne? Das ist eine anthropologische Konstante wahrscheinlich, dass der Mensch Größe, eigene Stärke demonstrieren will.
Im Bibeltext wird jetzt schon betont, dass sie ein Volk sind und eine Sprache haben, dass sie also eng zusammengehören. Warum war ihnen dieses Zusammenbleiben, Zusammenstehen irgendwie so wichtig? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das der Bibeltext ja auch so sagt und meint. Warum war ihnen das wichtig?
Ich würde denken, ist es uns heute genauso wichtig. Wir wünschen uns ja eigentlich auch Einheit oder zumindest unter Gleichgesinnten zu sein. Und hier hat man ein gemeinsames Projekt, man arbeitet zusammen irgendwo hin. Das verbindet ja auch. Und das ist an und für sich ja etwas Schönes. Ich meine, wir wünschen uns das, glaube ich, alle, dass da auch Einheit ist.
Keiner will Streit, jeder will Harmonie, alles perfekt. Ne?
Aber oft Einheit unter Gleichgesinnten. Und das kann ja schon moralisch eine andere Moralvorstellung haben. Und das sehen wir heute auch in der Welt, Osten, Westen und so weiter, auch mit Moralvorstellungen. Ey, wir sind jetzt frei, demokratische und das sind noch die hinterm Berg. Und so, mit denen wollen wir nicht eins sein, die verabscheuen wir. Ja. Also da scheint auch eine moralische Vorstellung, eine Moralkultur dahinter zu sein, die sie vereint hat. Die Prinzipien sind ja nicht schlecht, eine Sprache. Das ist ja ähnlich, was wir uns auch wünschen im Neuen Testament, dass wir eine Kommunikation haben und so. Nur, es kommt so langsam dann raus, dass das doch bis an den Himmel und so weiter, dass diese Moral, diese Kultur war nicht kompatibel mit der göttlichen oder mit der Söhne Gottes.
Das unabhängig von Gott sein zu wollen, das ist natürlich ein Problem.
Ich finde eben interessant, du hast das Neue Testament erwähnt, du hast ja das in Johannes 17, dieses Gebet für die Einheit der Gemeinde. Das heißt, es ist einfach die Frage, wo die Einheit hinführt offensichtlich, ob Gott das jetzt möchte oder fördert oder eben zerstreut. Hier war die Einheit offensichtlich eher hinderlich und Gott hat sie zerstreut.
Das war auch nicht der Wille Gottes, wie es scheint.
Das ja, genau.
Zum Ausdruck. Meine Frage ist jetzt, ist es etwas so typisch charakteristisches, menschliches, dass wir eben zusammen sein wollen mit unseresgleichen. Ja? Also, was weiß ich, wir sind alle Bauern und wollen zusammensitzen und wir sind alle Akademiker und wir sitzen zusammen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja? Und wir sind Rumänen oder Russen oder Deutsche oder Österreicher und so. Wir versuchen immer mit unseresgleichen zusammen zu sein. Ist das wirklich eine typische menschliche Eigenschaft? Wie seht ihr das?
Also ich finde, man muss nur die Gemeinde beobachten. In der Gemeinde hast du oft unterschiedliche Sprachgruppen und sie finden sich immer zusammen. Das ist wieder so eine Einheit. Oder wenn ich auf irgendein Treffen bin, wo ich die Menschen nicht kenne, man trifft sich schnell und findet heraus, was für Hobbys, was für Interessen da sind. Und dann hat man wieder ein Thema, mit dem man gut reden kann. Und wenn da noch ein Dritter, Vierter dazu kommt, das macht dann halt auch richtig Spaß. Also ja, doch, ganz menschlich.
Es ist ja, war damals so und heute offensichtlich auch.
Ja. Und es ist ja von Gott in uns reingepflanzt. Adam sagt, ich möchte jemanden, der gegenüber zu mir gehört. Ich möchte jemanden, der so ist wie ich. Und Gott gibt diesem Wunsch statt und macht das.
Also, fast wie ein Automatismus. Jesus sagt ja mal, das ist ja auch nichts Besonderes, wenn ihr eure Freunde liebt, die euch ähnlich sind. Das Besondere ist gerade, die anderen wertzuschätzen und die anders sind. Aber das ist normal und hier haben sich solche Leute zusammengefunden, es ging los. Ja.
Blicken wir jetzt mit so einem missionarischen Blickwinkel auf die Geschichte. Ich meine, wenn wir als Adventisten gerne mit anderen Adventisten zusammen sind, was offensichtlich in der Natur des Menschen einfach so liegt. Wie wirkt sich denn das auf unsere Mission aus? Wenn wir als Adventisten nur mit Adventisten zu tun haben.
Ja, dann missionieren wir die Adventisten. Ne? Das ist vielleicht manchmal auch notwendig, je nachdem. Du kannst ja einfach nur den Namen haben oder dazugehören. Also ich glaube, auch innerhalb der Gemeinde gibt es Mission. Aber mir scheint, in der Lektion in der Sabbatschule wird ja auch der Wert gelegt auf die, die eben noch nicht zur Gemeinde gehören, auch genau. Dem Namen nach nicht. Und das ist halt schwer, wenn man sich nicht auf die konzentriert oder sie nicht im Blickfeld hat, einen Fokus auf einen Menschen legt von dort. Wie willst du Mission betreiben?
Also ich verstehe mich auch gut mit vielen Adventisten. Ne? Wie schaffen wir es, und das ist ja auch die Überschrift dazu, diesem Sonntagabschnitt, wie schaffen wir es, aus unserer Komfortzone hinauszugehen? Eben auf fremde Leute, auf Nicht-Adventisten, auf vielleicht Nicht-Christen zuzugehen. Was braucht es da, damit uns diese Hürde nicht zu hoch ist und wir das schaffen?
Manchmal macht es der liebe Gott vielleicht nicht ganz so massiv, aber so wie beim Turmbau zu Babel, dass er uns in eine Situation stellt, die das dann erfordert. Also in meinem Leben hat es so eine Situation gegeben, ich bin umgezogen und ich war plötzlich eigentlich nur mehr von Menschen umgeben, die nicht, außer am Sabbat, wenn ich in die Gemeinde gegangen bin, aber sonst waren eigentlich nur Menschen, die jetzt nicht meinen Glauben geteilt haben. Und für mich war das extrem, ich würde fast sagen, heilsam. Mhm. Dass einfach die Welt, ich bin natürlich in einer sehr adventistischen Blase aufgewachsen, sage ich jetzt mal, und für mich war das ganz ein wichtiger Schritt, um eben die Verbindung wirklich zu bekommen zu so einem ganz normalen Menschen, sage ich jetzt einfach mal.
Ich meine, du sagst, der liebe Gott hätte da sozusagen das ein bisschen gesteuert und nachgeholfen. Mhm. Wenn ich mir jetzt als Adventist sage, naja, ich will nicht auf den lieben Gott warten, bis da irgendwie irgendwann diese Situation kommt, sondern ich möchte jetzt sozusagen selber aktiv werden. Ich will ganz bewusst das machen, nicht warten, bis es irgendwann passiert, sondern sozusagen selber anpacken, natürlich mit der Kraft Gottes. Was kann man da tun?
Naja, das ist halt auch die Frage, was ist denn überhaupt Missionieren? Wenn wir davon ausgehen, Missionieren ist etwas, wo wir die Wahrheit oder die Bibel, die Informationen daraus weitergeben, dann kann das sehr schwer sein, wenn man jetzt niemand kennt außer aus seinem Umfeld und erstmal die Leute kennenlernen muss. Weil das Problem ist einfach, dass da keine Freundschaft da ist. Und deswegen, glaube ich, ist der erste Schritt, die Menschen bei mir im Umfeld kennenzulernen, die Interessen zu finden, die vielleicht auch gleich sind. Dann ist schon etwas da, wo wir ja Freundschaft bauen können, wo wir uns austauschen können. Und dann lerne ich auch mein Gegenüber kennen, sehe, mit welcher Herausforderung die Person kämpft und kann dann vielleicht bei einem Gespräch dann darauf einlenken, wie der Glaube mir geholfen hat. Und ich glaube, da kommt das einfach natürlich, aber der erste Schritt ist vielleicht einfach mal in mein Umfeld, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen kennenzulernen, ganz normal als Menschen, bevor ich sage, ich will sie jetzt missionieren.
Ja. Bei uns hat das der Staat erledigt in Jugoslawien früher. Ja? Als ich dann 18 war, mussten wir zur Armee. Und Tito hat das so mit seinen Leuten gemacht, dass wir von Slowenien mussten ganz runter. Also ich war dann im muslimischen Bosnien. Mhm. Und das war doppelter Effekt, ja. Ich habe ganz andere Kultur kennengelernt, ein Jahr im Muslimischen gelebt und alles Nicht-Christen, fast alle, ja. Also das war schon bei 50% der Bevölkerung, bei Männern war das tatsächlich, und das merkte man den Leuten an, ja. Und wir haben später im IQ-Institut, im Süddeutschen Verband, eine Studie gemacht, der 12 besten Evangelisten, erfolgreichsten in Deutschland, haben rausbekommen, dass ein Faktor von den 10, 12 Positivfaktoren war, fremde Kulturen kennenlernen. Andere Menschen, Erfahrungen haben bei anderen Menschen. Die haben das alle gehabt, dass sie so denken konnten, dass sie keine Scheu hatten, dass sie transferieren konnten, weil sie so viel andere Menschen kennengelernt haben und Kulturen auch, dass sie gelernt haben, das, was sie kennen von der Bibel, jetzt zu übersetzen. Wenn man das nicht übt, wenn wir nur unter uns sind, dann übt man das nicht. Und dann verstehen sie nur Bahnhof, die Menschen, ja, wenn wir dann das Evangelium bringen wollen.
Also dieses sich öffnen für andere Menschen, für andere Kulturen, für Nachbarn, die vielleicht ein bisschen anders sind als wir, ne? Das wäre hier eigentlich ein bewusster Vorgang, den wir uns vielleicht auch manchmal vornehmen müssen.
Also es ist vielleicht auch eine grundsätzliche Einstellung. Wenn ich einen anderen Menschen als Missionsobjekt sehe, glaube ich, ist es nicht so vorteilhaft, wie wenn ich sage, ich sehe ihn als Menschen. Ich möchte den Menschen kennenlernen, möchte sehen, was ihn bewegt. Ich liebe Menschen. People matter most. Und ich glaube, das spüren andere Leute auch. Und gleichzeitig will ich noch sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder Mensch ein Erstkontaktmensch ist. Ich glaube, deswegen hat auch Christus die Gemeinde gegründet mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten. Ja? Da ist vielleicht der Evangelist, der zig Kulturen kennengelernt hat und es einfach versteht, auf Menschen zuzugehen. Wenn ich das jetzt nicht kann, was muss ich jetzt alles tun, um das zu lernen? Und zum Schluss wirkt es vielleicht doch gekünstelt. Aber vielleicht bin ich jemand, der gastfreundlich ist, das, was wir in der nächsten Lektion studieren werden, und der einfach Leute zu sich heim einlädt. Ich kann gut kochen, ich kann die Leute unterhalten, wenn sie kommen. Ja, und dann ist jemand, der den Erstkontakt macht und der weiß, oh, die Familie ist gut zum Einladen und da gehen wir dorthin und dann dort gibt's einen tollen Bibelkreis und gemeinsam sind wir dann wieder stark.
Weil du das jetzt sagst, meine Eltern, die leider schon lang verstorben sind, die haben auch so gearbeitet. Die haben zum Sabbat-Mittagessen immer Leute eingeladen, auch, ich kann mich erinnern, zwei junge Leute. Die haben was Gutes zu essen gekriegt, ja, und dann haben sie noch eine Bibelstunde angehängt. Die sind tatsächlich Adventisten geworden. Das hat also funktioniert. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert. Aber das ergänzte das, was der Raphael schon gesagt hat, es muss natürlich sein. Das ist wichtig.
Da, also Ich gebe dir in dem Punkt recht, dass es wahrscheinlich so was im größeren Stil betrifft, da wahrscheinlich verschiedene Gaben da sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es sehr gesund ist, auch für eine christliche Gruppe, wenn eigentlich jeder diese Rede und Antwort in natürlicher Weise stehen kann. Also ich möchte mich nicht verstecken hinter der noch besseren Gabe meines Bruders oder meiner Schwester, wenn es darum geht, authentisch zu meinem Glauben zu stehen. Also ich würde mir in unserer Gemeinde noch mehr authentisches Interesse am anderen Menschen von allen eigentlich wünschen. Ja, dass es eben nicht manchen nur zugeschoben wird, ja, die können das und das sind jetzt quasi die, die das machen, weil das hat für mich dieses leicht unauthentische irgendwie, wo ich mir denke, ja, das Interesse muss uns doch alle packen an dem Schicksal unserer Nachbarn oder unserer Freunde oder wem auch immer.
Ich schlage vor, gehen wir ein Kapitel weiter, schauen wir zu Abraham. 1. Mose Kapitel 12. Wir kennen die Verse sicher gut, lesen wir sie aber trotzdem noch einmal. Raphael, darf ich dich bitten, 1. Mose Kapitel 12, die ersten drei Verse.
Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Der Abraham verlässt ja zuerst Ur, dann Haran und schlussendlich kommt er nach Kanaan. Warum war das dem lieben Gott so wichtig, dass Abraham seine alte Heimat hinter sich lässt und hier nach Kanaan kommt? Das ist ja offensichtlich der Plan und der Wunsch Gottes. Aber warum will das der liebe Gott?
Es steckt da irgendwie ein Segen dahinter, wenn man etwas verlässt aufgrund einer Verheißung. Also ich sehe hier, dass der Abraham aufgefordert wird, die Dinge zu verlassen oder die Menschen zu verlassen, auf die er sich stützt, die auch damals in ihrer Kultur extrem wichtig waren. Alles verlassen. Und dann allein sein mit der eigenen Familie, das zwingt einen fast dazu, dann sich auf Gott zu verlassen, der ihm dann verheißt, ich werde das, was du verlassen hast, alles um ein Vielfaches dir wieder zurückgeben in anderer Form. Ich denke, das ist eine gute Erfahrung für uns, das Gewohnte zu verlassen, die Bahnen, in denen wir uns immer bewegen und dann etwas Neues zu erleben.
In meiner Bibel habe ich mir da dieses Wort Segen angestrichen, schon vor langer Zeit. 5-mal kommt Segnen oder Segen vor. Hat Segen etwas mit Mission zu tun? Er soll ja ein Segen für die anderen werden. Hat er das durch Jesus Christus, der dann irgendwann der Nachfahre war, geschafft oder hat er das schon durch seine Mission geschafft? Ich will einfach, dass wir mal über so eine neue Frage nachdenken.
Also ich glaube, Segen wird dann zu tragen kommen, auch für die Menschen um Abraham herum, wenn er durch seinen Lebensstil einfach ein anderes Leben zeigt, was so attraktiv ist. Und ich glaube, das ist das, was Gott eigentlich immer sich gewünscht hat. Das Volk, das ein Licht ist für die anderen Völker um Israel herum. Abraham um die anderen Nationen und anderen Völker um ihn herum. Weil wir mit den Prinzipien im Glauben mit Gott ein ganz anderes Leben führen. Und das bringt tatsächlich auch tiefe Zufriedenheit. Und das ist auch ein Segen für jemand anders, der miterleben kann, hey, da ist jemand, der ist wirklich glücklich, der ist zutiefst zufrieden und geborgen bei Gott. Und so sehe ich das.
Das hat er offensichtlich ausgestrahlt, dieser Abraham damals.
Ich finde es ja interessant, dass das Erwachsenwerden oder in der Bibel ja dann auch mit einem Partner finden verbunden ist, mit Vater und Mutter verlassen. Also dass man im Prinzip reift, indem man seinen Ursprung hinter sich lässt. Ja, und das vielleicht dann das ist, was einem zu dem werden lässt, was man selbst ist. Und ich glaube, weil du fragst, was hat das mit Mission zu tun? Ich glaube, dass es dann von innen kommen kann, wenn es meins geworden ist und wenn es nicht nur das ist, was ich halt mitnehme, sondern wenn ich gereift bin. Ja.
Dem anderen in meinem Umfeld, Familie, Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter, zum Segen zu werden, ist das nicht auch Mission? Das ist so meine Frage, die ich mir stelle. Ich würde sagen, wahrscheinlich schon, oder?
Auf jeden Fall, später sehen wir es ja ausdrücklich bei Jakob, bei dem Volk Israel, dass die Völker schon das wussten und gesagt, die sind gesegnet, das hat sich rumgesprochen. Beim Volk Gottes Auszug von Ägypten eindeutig, was der Herr gemacht hat. Aber auch bei Jakob zum Beispiel steht es auch. Ja, da steht es wirklich, der Laban wusste das und die Menschen wussten, du bist gesegnet, du bist ein Gesegneter des Herrn. Schau mal, was passiert. Jetzt tatsächlich auch materiell alleine.
Ja, beim Abraham hast du es schon 2 Kapitel weiter. Da taucht zum nächsten Mal das Wort Segen auf oder Melchisedek kommt. Da wird dann Abraham gesegnet. Aber eigentlich hat er ja auch, wenn du willst, Sodom und Gomorra gesegnet, indem er sie gerettet hat. Also letztlich könnten wir sagen, ein Gesegneter des Herrn wird deswegen zum Segen für andere Leute, weil durch ihn einfach das Gute fließt, was Gott ihm geschenkt hat, und er gibt ja dieses Gute an die anderen weiter. Also ich träume einfach, wie schön wäre das überall, wäre ein gesegneter Adventist irgendwo im Betrieb. Und der ganze Betrieb denkt dann, wow, haben wir mal einen Streit? Hat der genau das segensreiche Wort, um den zu schlichten? Na, wissen wir mal nicht, was wir tun sollen? Hat er die Idee? Da ist eine sinnvolle Aufgabe. Und dann denkst du, so toll, dass die Person unter uns ist.
In den Versen, die wir gelesen haben, kommt ja das Wort Mission nicht vor. Ja? Aber ich glaube, dass der liebe Gott sehr wohl einen missionarischen Auftrag auch mit Abraham oder einen Plan mit Abraham hatte. Wie hat der ausgesehen? Wie hat Abraham Mission dann betrieben? Das steht jetzt nicht in der Lektion, aber schauen wir so in sein Leben hinein. Wo war Abraham missionarisch tätig? Fallen euch da irgendwelche Highlights ein?
Also mir fällt auf, dass er überall Altäre aufgebaut hat.
Ja, also die sind dann wahrscheinlich auch stehen geblieben, zumindest für einige Zeit. Und jeder hat gewusst, der Abraham war da und der opfert anders und glaubt anders, als wir das tun. Ja.
Du hast vorher Sodom und Gomorra erwähnt und diese ganze Geschichte. Ich finde, dass wieder Abraham da sich einsetzt. Ich finde das extrem missionarisch. Vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick, weil man es irgendwie unter Mission versteht, dass man selbst irgendwie an vorderster Front irgendwem was erzählt. Aber dass er sich für Menschen bei Gott einsetzt und für Menschen ins Gebet geht, das ist ja ein Faktor, der wahrscheinlich der allerwichtigste ist, wenn wir einen Menschen erreichen wollen, ja, dass ich für jemanden eintrete vor Gott. Und das macht Abraham immer wieder.
Mhm. Fällt euch noch was ein, wo Abraham irgendwie missionarisch war?
Ja, ich glaube, dass auch seine Opferung vom Sohn, Bereitschaft, so tief war, dass nachher im Prinzip da der Tempel gebaut wurde auf diesem Platz. Ja, das ist natürlich damit verbunden.
Mir fällt auch ein, Abraham ist auch ein Missionar in seiner eigenen Familie. Im Kapitel 13 die Trennung von Lot und Kapitel 14 tut Abraham alles, was er machen kann, um Lot wieder zu retten. Und somit wird er auch zum Segen für die Familie.
Also sein Sohn ist gläubig, der Enkelsohn ist gläubig. Also wir merken, da zieht sich ein Glaube dann durch die Generationen. Und wer ist der Erste in dieser Linie? Offensichtlich der Abraham, vielleicht auch schon sein Vater. Ja? Aber Abraham gibt etwas weiter, auch in der Familie. Das ist auch Mission.
Ja, auch bei seinen Mitarbeitern. Also ja, dass er da einen Knecht aussendet, der dann für seinen Sohn eine Frau sucht.
Woher kommt denn der Knecht?
Und der fängt an beten dort und verlässt sich auf Gott. Also eindeutig jemand, der die Werte Abrahams angenommen hat und auch in seiner Familie weitergibt.
Der Eliezer war ja aus Damaskus, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, er war nicht aus der Familiensippe, also Blutsverwandtschaft, er war irgendwie ein Außenstehender. Und der hat offensichtlich auch etwas von diesem Glauben mitbekommen und wir sehen, wie er ihn praktiziert. Ja. Also irgendwie war dieser Abraham sehr missionarisch, auch wenn wir das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnehmen.
Auch an seinem Sohn. Ja. Überhaupt Abraham, Isaak, Jakob, es wird so weitergegeben und das finde ich bemerkenswert, weil gerade wenn jemand so stark im Kreuzfeuer, sage ich jetzt mal, seines Einsatzes für Gott steht, dass man da als Sohn, als Tochter, als Kind das weiterträgt, ja, das ist durchaus Mission auch gewesen, offensichtlich.
Ich möchte euch ein paar Zeilen aus dem Buch Wie alles begann vorlesen. Früher hat es Patriarchen und Propheten geheißen. Seite 117 in der Ausgabe. Die Völker ringsum schätzten Abraham als mächtigen Fürsten und kluges, tüchtiges Stammesoberhaupt. Also Ansehen rundherum. Er verschloss sich seinen Nachbarn keineswegs. Kurzer Satz. Sein Leben und sein Charakter unterschieden sich deutlich vom Verhalten und Wesen der Götzendiener, was ein starkes Zeugnis zugunsten des wahren Glaubens darstellte. Also Ellen White betont das auch. Mhm. Schauen wir uns eine andere Geschichte aus dem Leben von Abraham an, die auch im Kapitel 12 erzählt wird. Abraham in Ägypten. Lesen wir da die Verse 10 bis 13. 1. Mose 12, 10 bis 13. Bojan, darf ich dich bitten? Ja.
Und es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt.
Wie geht denn diese Geschichte mit diesem Schwestertrick in Ägypten dann weiter?
Ja, nicht ganz so, wie der Abraham sich das vorgestellt hat. Der liebe Gott hatte noch ein Wort mitzureden, sozusagen.
Ja, aber ich finde es halt spannend. Wir haben ja gerade davor gelesen oder darüber gesprochen, wie Abraham ein Segen sein sollte. Und wir sehen, wie das jetzt genau in die andere Richtung gehen kann. In Vers 17 heißt es, der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen. Mhm. Also offensichtlich der eigentlich kommen sollte, um ein Segen zu sein, war dann ein Fluch für die anderen, weil er durch seinen Lebensstil, durch das, was er gemacht hat, ein falsches Bild abgegeben hat.
Wenn wir uns diese Geschichte jetzt wieder mit der missionarischen Brille anschauen, stelle ich mir die Frage, wie erfolgreich missionarisch war denn Abraham dort in Ägypten? Haben der Pharao und der Haushalt des Pharaos und alle Leute jetzt an Gott geglaubt? Oder was hat das bei Ihnen ausgelöst? Diese Geschichte von einem Abraham, der von seiner Frau und von seiner Schwester und so weiter erzählt, hat das missionarisch funktioniert?
Nimm deine Frau und geh.
Aber ich finde interessant, dass durch das Eingreifen Gottes, also der Abraham schneidet nicht gut ab wahrscheinlich beim Pharao, der Gläubige, ja, aber sein Gott hat schon den Respekt, glaube ich, in dieser Situation. Und das habe ich immer schon als Kind, ich kann mich an diese Geschichte erinnern, an diesen Pharao bewundert. Der hat Respekt vor Gott. Ja, der hat, ich meine, er wurde ihm auch abgenötigt, mehr oder weniger in dieser Situation, aber trotzdem, Gott hat insoweit eingegriffen, als er wirklich die Situation gerade gerückt hat. Und das finde ich wieder sehr tröstlich, weil es irgendwie zeigt, auch wenn wir versagen, es kann sein, dass wir nicht gut abschneiden und Gott nicht gut darstellen, aber Gott hat es in der Hand, das Heft am Schluss.
Mhm. Ellen White im gleichen Buch sagt, dass die umliegenden Völker dort in der Gegend sehr wohl von dieser Geschichte Notiz genommen haben und dem Abraham dadurch nichts Böses angetan werden konnte, weil jeder gewusst hat, der liebe Gott schaut auf seinen Abraham. Genau. Ja. Auch wenn er in dieser Situation nicht gut abschneidet, da gebe ich dir recht. Kommen wir zu uns. Also missionarisch war das vielleicht nicht der große Erfolg, sage ich jetzt einmal. Wie viele Fehler in der Mission dürfen wir uns denn erlauben?
Du meinst, dass wir vorher schon wissen, das ist ein Fehler und dann machen wir das?
Also naja, wenn wir es vorher schon wissen, werden wir es wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr tun. Ne? Aber es passiert, wir setzen eine Evangelisation an und dann kommt niemand und, oder so irgendetwas. Ja? Wir gehen zu den Nachbarn und die sind böse und schimpfen und über uns. Also es hat nicht funktioniert. Ja? Wie viele Fehler oder Fehlschläge dürfen wir uns erlauben?
Ich glaube, die viel wichtigere Frage hier ist, wie messen wir denn überhaupt Erfolg in der Mission? Mhm. Ist Erfolg erst dann, wenn jemand mein bester Freund wird, wenn jemand getauft wird, Glied der Gemeinde wird? Ich habe Erfolg in Mission immer so verstanden, dass ich es schaffe, Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen, wo auch immer mich Gott beruft und wo auch immer Gott mich hinsetzt. Und ich glaube, das sollte so unser Betrachtungswinkel sein. Es können Fehler passieren. Wir sind ja Menschen, wir versuchen unser Bestes. Aber das ist das Schöne. Gott möchte ja mit uns weitergehen, möchte uns lehren und zeigen, wie es besser geht. Und wenn ich in diese Beziehung mit Gott einfach, sage ich mal, etwas gelassener einfach gehe, dann weiß ich, ich habe jemanden bei mir, der hilft mir. Und meine Aufgabe wird einfach sein, zu hören, was Gott mir sagen möchte und es dann auch zu tun.
Also wenn ich jetzt den Abraham anschaue, dann war das vielleicht doch kein großer Erfolg. Und das ist dem Abraham passiert. Wenn ich jetzt Paulus in Athen anschaue, war auch nicht der großartige Erfolg. Wenn Abraham und Paulus, und wir können uns nicht mit diesen Leuten vergleichen, auch Misserfolge in der Mission erlebt haben, dann soll es uns nicht wundern, wenn es uns auch passiert.
Ja, nur Misserfolge betrachte ich nicht als Fehler. Das ist wichtig. Das hast du jetzt eigentlich irgendwie gesagt, Raphael. Mhm. Fehler würde ich in die Reihe einordnen. Fehler in der Art und Weise, wie ich etwas mache, oder auch moralische Fehler. Ja. Also moralische Fehler, finde ich, sollten wir nicht machen. Wenn wir es trotzdem tun, kann Gott immer noch so groß sein und uns zum Erfolg führen für seine Sache, nicht für uns halt. Strukturfehler, da kann ich lernen daraus. Mhm. Da kann ich sagen, ja, so hat es nicht funktioniert, vielleicht muss ich anders machen. Ja, aber das Herz sollte immer für den Menschen schlagen und nicht irgendwie verdeckt irgendetwas manipulativ wollen von der Person. Ich glaube, da müssen wir sagen, wie viele moralischen Fehler darf ich mir erlauben? Ich finde keinen. Strukturfehler, weil ich es nicht besser weiß, dann lerne ich daraus. Und wenn es nichts gebracht hat, war das jetzt nicht schlecht deshalb. Ja? Wir haben es angeboten. Ich habe es versucht zu machen. Und das war halt nicht erfolgreich. Oder wer weiß. Ich fand halt, es war nicht erfolgreich.
Wer weiß, was noch Gutes vielleicht auch entstehen kann. Ne?
Ich finde diese Unterscheidung auch extrem wichtig, weil schauen wir mal das Leben von Jesus an. Wie viel Misserfolg er hatte. Er hat alles perfekt gemacht. Und doch hat das Volk ihn nicht angenommen. Die Sadduzäer, die Pharisäer, Judas. Und dennoch war es eigentlich perfekt, wie er gearbeitet hat. Also.
Schauen wir ins Neue Testament. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Das ist so ein ganz grundlegender Vers, auch für die ganze Apostelgeschichte, das sagen zumindest viele Theologen und manche von uns kennen den wahrscheinlich auch auswendig. Apostelgeschichte, Kapitel 1, der Vers 8. Martin, darf ich dich bitten?
Gerne. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Also mir gefällt der Vers, ich lese den gern. Ich lese den auch mit den Studenten im Griechischunterricht, also er ist super. Was braucht es jetzt, um ein guter Zeuge zu sein? Da steht ja, wir sollen Zeugen sein. Was macht einen Zeugen zum guten Zeugen?
Die Kraft. Woher also kommt diesem Text von Gott, des Heiligen Geistes.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lehre. Es ist nicht mein Vermögen, meine Anstrengung, mein Können, es wirkt der Heilige Geist. Ja.
Vielleicht auch ein guter Zeuge ist auch jemand, der es gesehen hat. Im Gerichtssaal kann ich keinen Zeugen haben, der es nicht erlebt hat. Mhm. Ich glaube, auch im christlichen Leben muss die Person, der ein Zeuge ist, selber auch Erfahrungen gemacht haben mit Gott und erlebt, was es bedeutet, Christ zu sein, um das auch anderen weitergeben zu können.
Also ich habe gehört und auch beobachtet und auch selbst ausprobiert, wenn da jemand mit mir spricht, der überhaupt nicht gläubig ist und so, und wenn ich dann aus meiner Erfahrung erzähle, wenn ich sage, ich habe gebetet und dann ist das und das passiert, das kann er mir eigentlich nicht wegnehmen. Dann bin ich ein guter Zeuge, wenn ich etwas von meinem Erleben auch erzählen kann.
Die Kraft des Heiligen Geistes kam ja nicht sofort. Mhm. Also wenn ich vorher in Vers 4 und 5 lese, dann sagt er ihnen, sie sollen warten auf die Verheißung. Weiß nicht, ob man daraus jetzt schließen darf, ein guter Zeuge weiß auch, wann er als Zeuge aufzutreten hat und prescht nicht überall hin und zeugt und macht dadurch noch mehr kaputt. Also so dieses Warten auf den rechten Moment, geleitet vom Geist, Zeuge von dem, was man gesehen und gehört hat, das ist es.
Warum sollten die Apostel gerade in Jerusalem beginnen? Viele sind ja eigentlich ursprünglich aus Galiläa gekommen. Ja? Warum ausgerechnet Jerusalem und nicht sofort irgendwo das große Römische Reich?
War in Jerusalem nicht alles bereit dafür? Die Ereignisse sind gerade passiert. Die Leute haben noch das in Präsenz im Geist. Ja? Christus war da. Messias, Einzug, Tötung. Was ist jetzt? Also die Spannung ist doch da in Jerusalem.
Man muss es gewissermaßen aufarbeiten, in Jerusalem beginnen. Das, die Leute waren sicher voller Fragen und einfach, weil sie es gesehen haben.
Der Boden war einfach bereitet.
Ja. Und dann kamen sie zum Pilgerfest alle daher, aus allen verschiedenen Gegenden. Und das war ja das Römische Reich. Praktisch könnte man sagen, das Römische Reich war in Jerusalem versammelt durch die kommenden Diaspora-Juden. Also ein idealer Standort auch zum Beginn.
Für mich leitet sich auch hier ein bisschen ab, ich soll in der Nähe beginnen, und nicht irgendwo ganz weit weg. Ja? Warum fange ich nicht eben mit den Nachbarn und Freunden und mit der Familie und so weiter an? Ja? Das sind wir die besten Zeugen, wenn wir gute Christen sind und authentische Christen.
Und dennoch will ich da einhaken. Ich glaube, das ist genau richtig. Und ich glaube, in unserer Gemeinde müssten wir das viel mehr so umsetzen. Aber dennoch, glaube ich, beruft auch Gott Menschen, also wirklich in gewissen Feldern tätig zu sein. Und wenn jetzt niemand am Anfang unserer Gemeinde rausgegangen wäre, außer aus seinem Umfeld heraus, dann wäre Adventgemeinde immer noch einfach eine amerikanische Sache.
Das stimmt. Also wir brauchen beide Seiten der Medaille. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte trotzdem noch zur Apostelgeschichte 8 mit euch kommen. Blättern wir also ein Stückchen weiter. Apostelgeschichte 8. Im Kapitel 7 ist die Steinigung von Stephanus, die Verfolgung. Saulus, Paulus spielte natürlich eine große Rolle. Und lesen wir da den Beginn, Apostelgeschichte 8, 1 bis 4. Esther, darf ich dich noch ein letztes Mal bitten?
Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums.
Also dieser Vers 4 zum Schluss, der ist für mich jetzt entscheidend. Die Verfolgung löst aus, dass sie sich überall zerstreuen und das führt zu einer Verkündigung an Orten, die vorher nicht wirklich erreicht waren. Tja, was machen wir mit uns? Geht's uns zu gut hier im Westen? Bräuchten wir ein bisschen Verfolgung, damit die Mission besser funktioniert? Oder wie sollen wir das jetzt auf unsere Zeit ummünzen, was wir da gelesen haben?
Ich glaube, hier wird viel mehr oder kommt viel mehr zu tragen, dass diese Menschen trotz Verfolgung ihren Glauben geteilt haben. Das zeigt eigentlich die Tiefe ihrer Beziehung. Und ich glaube, ein bisschen was ist dran, ohne es überzubewerten. Wenn es mir so gut geht und alles passt, bin ich vielleicht nicht so abhängig von Gott. Ich merke nicht diese Abhängigkeit, die ich zu Gott habe. Wenn ich aber diese Abhängigkeit zu Gott spüre, dann ist mir das auch das Wichtigste im Leben. Und dann teile ich meinen Glauben auch frei vom Herzen, ohne dass ich irgendeinen Zwang auferlegt werden muss. Das heißt, eigentlich geht es um die Beziehung. Wenn ich die Beziehung mit Gott habe, dann teile ich freiwillig. Dann brauche ich auch keine Verfolgung.
Es ist auch noch ein Prinzip, was wir an anderen Seiten der Bibel sehen, wo Jesus sagt, werft mal die Netze woanders hin. Die Leute, die gekommen sind, waren neugierig. In Jerusalem war nicht mehr viel zu machen. Jesus hat da gewirkt und er hat viele gewonnen, aber die meisten vielleicht auch nicht. Aber hier ist auch das Prinzip, geht mal woanders. Nicht nur die gleichen Leute immer versuchen. Und ich habe manchmal früher als Prediger versucht, dann eine Person und besuche und nichts passiert. Bis ich irgendwann begriffen habe, da warten schon drei andere, die wollen es hören, die wissen nichts. Seid doch fair, geh mal zu den anderen, ja.
Mission ist immer auch eine Sache zwischen zwei Personen. Da ist der Missionar und dann ist der die Botschaft hören soll. Also wenn der die Botschaft hören soll, zufrieden ist mit allem und er keine Sehnsüchte hat, die man stillen kann durch das Evangelium, dann wird es schwer. Vielleicht liegt es dann an dem Missionar, dass er sagt, ich muss mich mal beschäftigen, was sind denn ihre Sehnsüchte? Gibt es da etwas, was das Evangelium abdeckt? Vielleicht geht's aber auch gar nicht, weil überhaupt kein Interesse da ist. Und dann, ja, gehen wir anders hin.
Ja. Und es ist schon auch so, dass Krisen, wie groß auch immer, klein, groß, natürlich Menschen aufrütteln. Die Gott noch nicht kennen, aber auch die Gott kennen, sich neu zu orientieren. Und ich habe auch hier den Eindruck, es ist hier eine Krise für die Gemeinde und sie gehen und sie werden sich einfach ihrer Wurzeln bewusst, notgedrungen. In der Krise muss man wissen, warum man es tut, weil sonst tut man es nicht mehr. Und das dürfte hier auch so eine Ursache gewesen sein.
Leute in einer Krise, Lebenskrise, sind offen für Neues und für Hilfe. Und da können wir oft vielleicht leichter den Fuß in die Tür kriegen, sozusagen. In Apostelgeschichte 10, wir können uns das jetzt nicht mehr anschauen, bekommt Petrus diese große Vision von den unreinen Tieren und versteht dann, er ist jetzt beauftragt, als Jude zum Heiden, zum römischen Hauptmann hinzugehen. Und dann sagt Petrus, jetzt verstehe ich, der liebe Gott sieht die Person nicht an. Es war eine große Erkenntnis auch für die Mission. Und die Frage, die ich auch euch, liebe Zuseher, stellen möchte, schaut doch einmal in eurem Umfeld. Gibt es da Personengruppen, Einzelpersonen, nationale Gruppen, die irgendwie fern sind? Und zu denen vielleicht ruft uns Gott. Überlegt, wer das in eurem Umfeld sein könnte. Ihr Lieben, beten wir noch gemeinsam. Bojan, darf ich dich bitten?
Lieber Vater im Himmel, wir haben gesehen, dass Menschen, die in mit denen du in einen Bund gehst, die mit dir zusammenarbeiten wie Abraham, dass sie tatsächlich zum Segen werden. Und das ist ermutigend, Herr. Auch wenn sie manchmal Fehler machen und Fehler korrigieren müssen, aber du führst sie und kannst deinen großen Plan ausführen. Und das ist ermutigend zu sehen bei Abraham und auch im Neuen Testament, Herr, dass du alle erreichen möchtest und dass du uns berufen hast, deine Mitarbeiter zu sein. Wir danken dir dafür, Herr, dass du auch ganz, ganz viele Mittel und Wege hast, wie du wirkst, wie du zuerst an uns wirkst, damit wir bereit sind, unsere Gaben, unsere Zeit, unsere Kraft in die Rettung der Menschen zu investieren. Wir danken dir, dass du uns dazu berufen hast und bitten dich, dass du jeden von uns führst auf diesen Wege weiter und danken dir dafür. Amen. Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.